Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In einer mittleren Stadt, die von der Deindustrialisierung betroffen ist, hat die Stadtverwaltung sehr wenig Verhandlungsspielraum, wenn es darum geht, Investoren anzuziehen. Wenn also Amazon auftaucht und 1000 schlecht bezahlte Jobs anbietet, kann man das nur sehr schwer ablehnen. Man ist diesen Firmen einfach ausgeliefert. You're always at the mercy of
whoever decides to rock up. Das sagt Sarah Longlands, die bei einem britischen Politikinstitut arbeitet und neugierig auf eine sehr spannende Entwicklung in der Kleinstadt Preston im Norden Englands blickt. In Preston probt man gerade nicht weniger als die Abkehr vom Kapitalismus. Dazu gehört unter anderem keine Privatisierung öffentlicher Aufgaben mehr und statt Amazon und Co. die gezielte Bevorzugung lokaler Unternehmen. Preston ist damit ein Versuchslabor für ein anderes Wirtschaften. Hört sich interessant an, oder? Wie es funktioniert, darum geht es in der heutigen Weltzeit. Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen dazu. Großbritannien ist seit Margaret Thatcher das Land der Privatisierungen. Von der Schulkantine bis zum Gefängnis, dem Krankenhaus und sogar der Stadtverwaltung, alles ist privatisiert. Der Glaube daran, dass private Unternehmen besser wirtschaften als der Staat, gerät zunehmend ins Wanken. Die oppositionelle Labour-Partei verspricht in ihrem Wahlprogramm ein anderes Wirtschaftsmodell. Und Preston, eine Stadt mit 140.000 Einwohnern nordwestlich von Manchester, ist dafür seit ein paar Jahren Versuchslabor. Erik Albrecht war dort.
Weiß strahlt der Beton des frisch renovierten Busbahnhofs in der Sonne. Die geschwungenen Parkdecks oberhalb der Wartehalle wirken ein wenig wie die Flügel eines übergroßen Raumschiffs. Dass der futuristische 60er-Jahre-Bau überhaupt noch steht, erzählt viel über Prestons enttäuschte Liebe zum Kapitalismus. Denn eigentlich sollte an seiner Stelle ein Einkaufszentrum entstehen. Neuer Schwung für die Wirtschaft der Stadt, die wie so viele im Norden Englands immer noch unter der Deindustrialisierung leidet. Doch dann kam die Finanzkrise von 2008. Die auswärtigen Investoren zogen sich aus dem umgerechnet 800 Millionen Euro schweren Projekt zurück. Preston behielt einen maroden Busbahnhof und stand mit leeren Händen da. Gleichzeitig kürzte die Regierung in London im Zuge ihrer Sparpolitik den Kommunen ihre Budgets.
Stellen Sie sich vor, die Regierung kürzt der Kommune Gelder und überweist von heute auf morgen deutlich weniger. Und dann zieht sich auch noch die Wirtschaft zurück und will nichts mehr von Ihnen wissen. Was bleibt Ihnen da noch übrig? Sie können nur noch die Dinge selbst in die Hand nehmen.
Matthew Brown sitzt in seinem Büro im historischen Rathaus von Preston. Neben dem schweren Eichenschrank hängt ein Poster der Sex Pistols. Anarchy in the UK steht dort auf einer zerfledderten britischen Flagge. Brown gehört zum linken Flügel der Labour-Partei. Als Stadtrat für Wirtschaftsförderung muss er Preston einen Weg aus der Krise weisen.
Wir haben immer versucht, große Investoren und multinationale Konzerne anzuwerben. Dann ist uns aufgefallen, dass wir hier auch ohne sie viel zu bieten haben. Wir haben großartige Firmen und wir haben all diese Organisationen, die niemals einfach weiterziehen werden, wie es viele Multis machen.
Nach der großen Pleite setzte Brown deshalb auf lokale Unternehmen statt auf große Konzerne. Mit Erfolg. Preston wurde vor kurzem in einer Studie zum Spitzenreiter unter den aufstrebenden Städten Großbritanniens gewählt. Heute ist sein Prestoner Modell Teil des Wahlprogramms der Labour-Partei unter Jeremy Corbyn. Und Brown erklärt regelmäßig Politikern aus anderen Landesteilen, wie sein Modell funktioniert. Großbritannien ist wirtschaftlich tief gespalten, zwischen dem boomenden London und den alten Industriegebieten im Norden Englands. Prestons Aufschwung ist da Inspiration für viele abgehängte Städte. Viele seiner Kollegen bringt Brown stets mit Schiebermütze und dem schwarzen Anzug unterwegs in die Friar Gate, um ihnen seine Politik zu erklären.
This is it. This is a student accommodation.
Brown zeigt auf einen modernen Neubau an der Straßenecke vor ihm. Im Erdgeschoss wirbt ein großes Plakat für schicke Apartments ab 115 Pfund pro Woche. Das Pub nebenan setzt klar auf hippe Studenten. Bis zur Universität von Central Lancashire sind es nur wenige hundert Meter. Vor kurzem habe hier sogar eine Gin-Bar eröffnet, erzählt der Stadtrat fast ein wenig ungläubig.
Friar Gate war noch vor 5 Jahren eine sehr heruntergekommene Gegend. In diesem Block standen 80% der Ladenlokale leer. Aber jetzt haben wir hier diesen Neubau. Das ist toll.
Preston gehört immer noch zu den 20% der ärmsten Gemeinden Englands. Entsprechend unbeschwert freut man sich hier über eine zaghafte Gentrifizierung. Bauherr des neuen Studentenwohnheims ist die Pensionskasse der Angestellten der Stadt. Etwa 20 Millionen Euro hat sie in das Projekt gesteckt. Insgesamt will der Fonds umgerechnet etwa 110 Millionen Euro vor Ort investieren. Viel Geld für eine Stadt mit 140.000 Einwohnern.
In der Regel legen öffentliche Pensionskassen ihr Vermögen ja nicht dort an, wo es herkommt. Das Geld stammt ja aus den Beiträgen der Angestellten des öffentlichen Dienstes dieser Region. Aber das ist jetzt anders. Unser Fonds investiert einen Teil in die lokale Wirtschaft und damit schaffen wir eine Aufwärtsspirale.
Es ist das Herz des Prestoner Modells. Öffentliche Einrichtungen vergeben Aufträge nicht an den günstigsten Anbieter, sondern danach, was der lokalen Wirtschaft am meisten nutzt. Möglich macht das eine Gesetzesänderung, die seit einigen Jahren sozialen Mehrwert als Entscheidungskriterium bei Ausschreibungen erlaubt. Brown brachte 7 solcher sogenannter Ankerinstitutionen in Preston an einen Tisch. Neben dem Pensionsfonds, die Verwaltungen von Stadt und Grafschaft, die Universität, die Polizei, das Krankenhaus sowie die größte Wohnungsgenossenschaft mit über 6.000 Häusern in der Stadt. Gemeinsam verwalten sie ein Jahresbudget von umgerechnet etwa 850 Millionen Euro. Heute geben sie doppelt so viel davon in der Grafschaft Lancashire aus wie noch vor 6 Jahren. Umgerechnet etwa 220 Millionen Euro mehr. Und das, obwohl etwa die Stadt Preston im Zuge der Sparpolitik der konservativen Regierung in London 30% ihrer Haushaltsmittel eingebüßt hat. Doch gerade deshalb brauche die lokale Wirtschaft das mehr an Aufträgen, so Brown. Für ihn ist es auch der Einstieg in eine neue Wirtschaftsstruktur. Statt großer nationaler Servicedienstleister, die öffentliche Aufgaben im ganzen Land übernehmen, kommen kleinere, lokale Unternehmen zum Zug. Zugfahrt nach Manchester. Dumpfes Wummern der Dieselmotoren im abgenutzten Waggon des Vorortzuges. Kaum irgendwo ist der Wunsch der Briten nach mehr Staat so ausgeprägt wie auf der Schiene. Bahnfahren auf der Insel ist teuer. Staatliche Aufsicht über die privaten Eisenbahngesellschaften lasch. Vielerorts fahren Dieselloks, da Oberleitungen fehlen. Die Waggons sind auch deshalb so abgenutzt, weil die Privatwirtschaft nicht genug investiert. Die Mehrheit der Briten wünscht sich deshalb den Zugverkehr zurück in staatliche Hand und nicht nur ihn. Im Mutterland von Privatisierung und Neoliberalismus verdienen breit aufgestellte private Konzerne viel Geld, indem sie Gefängnisse führen, städtische Buslinien betreiben oder die Planungsabteilung von Stadtverwaltungen übernehmen. Doch statt mehr Effizienz und besseren Service drückten die Privaten vielerorts in erster Linie die Kosten. Auch deshalb sei dieses Modell in letzter Zeit zunehmend in die Kritik geraten, beobachtet Sarah Longlands vom Institute for Public Policy Research, IPPR, in Manchester.
Ich denke, wir haben beim Outsourcing den Zenit überschritten. Es gibt eine immer größer werdende Diskussion darüber, dass wir diese Dienste zurückholen müssen, weil es wichtig ist, dass Staat und Kommunen diese selbst betreiben.
2018 war kein gutes Jahr für diese Art des Outsourcings. Gleich zu Beginn ging der Dienstleister Carillion pleite, der im ganzen Land Krankenhäuser baute oder Schulkantinen betrieb. Später musste die Regierung eine Bahnlinie sowie das Gefängnis von Birmingham zwangsweise rückverstaatlichen. Über 3/4 der Briten wollen heute Wasser, Strom und Gas sowie die Eisenbahn zurück in öffentlichem Besitz sehen. Doch das Prestoner Modell treffe noch aus einem anderen Grund weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Nerv in Großbritannien. Denn gerade jenseits von London und dem wohlhabenden Südosten des Landes hätten die Menschen vielerorts das Gefühl, der Globalisierung schutzlos ausgeliefert zu sein.
In einer mittleren Stadt, die von der Deindustrialisierung betroffen ist, hat die Stadtverwaltung sehr wenig Verhandlungsspielraum, wenn es darum geht, Investoren anzuziehen. Wenn also Amazon auftaucht und 1000 schlecht bezahlte Jobs anbietet, kann man das nur sehr schwer ablehnen. Man ist diesen Firmen einfach ausgeliefert.
Zumal England hochzentralisiert ist. Eine regionale Wirtschaftspolitik existiert kaum. Wichtige Entscheidungen werden von der Regierung in London getroffen. Oft stelle sie dabei die Interessen der Hauptstadt vor die des Rests des Landes, glauben viele in Nordengland. Beim Referendum über den EU-Austritt des Landes hätten die Brexiteers mit diesem Gefühl des Ausgeliefertseins gespielt, sagt Longlands. Take Back Control, der Slogan, mit dem die Brexiteers für den Bruch mit Brüssel geworben haben, traf vor allem in Regionen auf Zuspruch, die Deindustrialisierung besonders hart getroffen hat. Preston liefere dagegen ein konstruktives Modell dafür, wie Kommunen wieder mehr Einfluss auf ihre wirtschaftliche Entwicklung nehmen können.
What Preston does is allows you also to be able to try and
Preston versucht, die Wirtschaft von der anderen Seite her zu beeinflussen. Preston fragt, was haben wir, worauf wir aufbauen können? Und wie können wir die Menschen dabei mitnehmen, unsere Stärken zu nutzen und etwas aufzubauen?
Afternoon, ladies and gentlemen. We are now on the approach to Preston Station, where this service will terminate.
So we're now just walking in from the Earl Street entrance.
Wir treten jetzt vor der Old Street her durch eine Doppeltür in die Markthalle. Wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie eine wunderschöne Dachkonstruktion.
Zurück in Preston betritt John Bridge zügigen Schrittes den Glaskubus der Markthalle neben dem Rathaus. Metzger und Fischhändler preisen ihre Waren an. Gemüsestände wechseln sich ab mit hippen Cafés und Streetfood-Imbissen. Doch Bridges Blick wandert zunächst zu dem schmiedeeisernen Unterbau, der das Dach hält.
Das ist ein Wunder der Ingenieurskunst. Niemand versteht, wie es so stabil sein kann, ohne jede Art von Stützen in der Mitte.
Seit ihrer Eröffnung im Februar ist die Markthalle das Aushängeschild für den Aufschwung der Stadt und für die neue Art, solche Großprojekte umzusetzen. Bridge hat den Glaskubus entworfen. Durch den Auftrag konnte sich der Architekt aus Preston selbstständig machen. In der Regel hätte die Stadt das Projekt an eine der großen nationalen Baufirmen vergeben, etwa an Carillion, vor deren Pleite im vergangenen Jahr. Stattdessen ging der Stadtkämmerer Andy Reithoff einen anderen Weg.
Wir haben überlegt, wie wir den Auftrag aufteilen können und was für die Auftragnehmer dabei entscheidend ist.
Denn vielen kleineren lokalen Betrieben fehlten schlicht die Kapazitäten, um ein 3 Millionen Pfund teures Projekt vollständig abwickeln zu können, stellte Reithoff fest. Statt eines Gesamtauftrags schrieb er deshalb die beiden Markthallen gesondert aus und ermunterte gezielt kleine Baufirmen aus Preston, ein Angebot zu machen.
And you can see that whilst there's a Im Ergebnis ist das historische Ensemble erhalten geblieben und kleine und mittlere Unternehmen hatten die Chance mitzubieten.
Kleine, in der Region verankerte Betriebe statt großer multinationaler Konzerne. Wie auch die britische Labour-Partei will Andy Reithoff diese Art der Wirtschaftsstruktur in seiner Stadt fördern. Gerade in Großbritannien seien die Innenstädte überall von den immer gleichen Ketten dominiert. In Prestons neuer Markthalle sei das anders, sagt er fast ein wenig stolz.
Three coffee chains, you'll see them everywhere. Okay, yeah. So we won't see them in our market. What you might actually see is the ability to buy six cups of coffee from six different purveyors there.
You take one of these and sign your name.
Im großen Versammlungssaal des Rathauses verteilt das Team von The Larder Namensschilder und Programme. The Larder, zu Deutsch die Speisekammer, ist eine Genossenschaft, die in Preston für eine gerechtere Nahrungsmittelindustrie kämpft. Einen Tag lang will sie mit Aktivisten aus ganz England über das Prestoner Modell debattieren und darüber, wie man es in andere Teile des Landes exportieren kann. Diskutiert wird ein linker Gegenentwurf zur herkömmlichen Wirtschaft. Vielen geht es auch hier um eine andere Wirtschaftsstruktur. Statt großer nationaler Anbieter setzen sie auf dezentrale Angebote und auf die Rückbesinnung auf lokale Anbieter, sagt Kate Johnson, Gründerin von The Larder.
In Lancashire we grow amazing produce.
In Lancashire bauen wir tolles Gemüse an. Und ich will, dass das auch in Lancashire bleibt. 70% unserer Nahrungsmittel gehen in andere Regionen. Und dabei kreuzen sich die LKWs mit denen, die uns hier in Lancashire versorgen. Ich möchte gerne ein System schaffen, in dem wir uns zwar nicht selbst ernähren, das aber doch mehr in diese Richtung geht.
Bereits vor ein paar Jahren hat die Verwaltung die Belieferung der Schulkantinen in der Grafschaft Lancashire neu organisiert. In Preston liefert nun ein Familienbetrieb das Gemüse, ein anderer das Fleisch, ein dritter den Joghurt. Wo bislang noch von außen hinzugekauft werden muss, sollen in Zukunft Genossenschaften wie The Larder die Lücken in der Wirtschaft vor Ort schließen. Auch das ist Teil des Prestoner Modells, erklärt Brown auf der Konferenz. Die Rückbesinnung aufs Lokale, vielen in Großbritannien erscheint das als eine Form von lokalem Protektionismus. Jedes Pfund, das zusätzlich in Preston ausgegeben werde, fehle anderswo. Matthew Brown sieht darin dagegen eher eine Möglichkeit, das Ungleichgewicht zwischen London und dem Rest des Landes ein wenig auszugleichen. Schließlich hätten die meisten der großen Outsourcing-Firmen ihren Sitz in der britischen Hauptstadt.
Diese Firmen sind sehr gut darin, öffentliche Aufträge im Norden Englands zu gewinnen. Der Gewinn fließt dann nach London und oft auch ins Ausland. Dieses System stellen wir in Frage.
Die Auftragsvergabe an lokale Unternehmen ist für ihn da nur der erste Schritt. Derzeit arbeitet Preston an der Gründung einer Bank nach dem Vorbild deutscher Sparkassen, die Unternehmen der Region gezielt fördern soll, wo die großen Londoner Banken Kredite verweigern.
Das neue Modell sucht nach neuen Formen öffentlichen Eigentums und Strategien, eine demokratischere Wirtschaft zu schaffen. Dafür müssen wir auf die Auftragsvergabe schauen, um lokale Firmen zu unterstützen. Aber wir sollten auch neue Genossenschaften gründen. Es kann auch Unternehmen in Staatsbesitz geben, aber so, dass die Bürger Einfluss darauf haben.
Am Ende steht für Brown eine Alternative zum derzeitigen Finanzkapitalismus. Brown hat Preston zum Pilgerort für eine alternative Wirtschaftspolitik gemacht. Metropolen wie Liverpool oder Birmingham waren schon da. Auch die Regionalregierung von Schottland will Aufträge nach sozialen Kriterien vergeben. Auch die Spitze der britischen Labour-Partei war schon vor Ort. Das Prestoner Modell ist mittlerweile Teil ihres Wahlprogramms. Unter Labour-Chef Jeremy Corbyn ist die Partei weit nach links gerückt und fordert eine grundlegende Umstrukturierung der britischen Wirtschaft. So sollen etwa große Konzerne nach ihren Vorstellungen einen Teil der Aktien in die Hände der Belegschaft geben. Ob sich dafür im Vereinigten Königreich eine Mehrheit findet, werden die nächsten Wahlen zeigen. Doch 40 Jahre nach den marktorientierten Reformen von Premierministerin Margaret Thatcher diskutiert Großbritannien wieder ganz anders über Wirtschaftspolitik. In Preston fangen sie derweil schon mal an.
Erik Albrecht war das aus Preston, einer Kleinstadt im Norden Englands, wo ein neues Wirtschaftsmodell erprobt wird und nicht auf das schnelle Geld, sondern auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Und die zahlt sich dann hoffentlich auch irgendwann mal in barer Münze aus. In Kanada gab es im vergangenen Jahr auch so etwas wie ein sozialistisch angehauchtes Experiment, und zwar im Gesundheitswesen. Ärzte können seit November ihren Patienten einen Besuch in einem Kunstmuseum verschreiben. Kultur auf Rezept sozusagen. Kultur macht glücklich und hat positive Auswirkungen auf die Gesamtgesundheit, so die Begründung. Kai Clement über das einzigartige kanadische Pilotprojekt.
Der Besuch eines Museums ist ein Halt, eine Belohnung, ein Zuspruch und eine Möglichkeit für Patienten, ihr Leiden, ob körperlich oder psychisch, zu lindern. Das Projekt tut etwas für die Menschen, die in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind.
Der Gang durchs Museum, die Macht der Bilder, die Kraft der Kreativität, all das auch als Therapie. So beschreibt es Hélène Boyer im Gespräch mit dem französischsprachigen Sender TVA Nouvelle.
Studien zeigen, dass Kunst sich positiv auf den Menschen auswirkt, physisch und psychisch. Ob man sich ein Kunstwerk anschaut oder selber kreativ wird, beides hilft.
Hélène Boyer ist Vizepräsidentin der Ärztevereinigung Médecins Francophones du Canada. Ab sofort können Ärzte dieser Organisation Rezepte für Kultur ausstellen. Für Wilhelm Lehmbrucks Badende, Auguste Rodins Denker oder auch Gerhard Richters Landschaft nahe Koblenz. All das gibt es zu sehen im Montrealer Museum für Schöne Künste, kurz MMFA. Die Verschreibung gilt für bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder. Der Eintrittspreis von umgerechnet bis zu 15 € pro Person entfällt. Nathalie Bondil leitet das Universalmuseum mit seinen mehr als 43.000 Werken am Fuß des Mont Royal. Ihr Haus hat jetzt schon ein eigenes Beratergremium für Kunst und Gesundheit.
We work with health, we work with so many associations.
Wir arbeiten mit der Gesundheitsbranche zusammen, von Krankenhäusern bis hin zu Forschungseinrichtungen, zu so verschiedenen Themen wie Autismus oder Alzheimer. Unsere Mission ist es nicht bloß, Ausstellungen zu organisieren und gute Sammlungen aufzubauen, sondern auch, das Leben der Menschen zu verbessern.
Keeping good collections, but also improving your life.
Ob klassische Musik für Alzheimer-Patienten, ob spezielle Museumsführungen für Demenzkranke. Die heilende, so beruhigende wie anregende Kraft der Kunst wird schon vielfach genutzt. Das gilt für das Metropolitan Museum in New York, genauso wie für das Lehmbruck in Duisburg. Nach Angaben der Organisatoren aber ist der Museumsbesuch auf ärztliches Rezept eine Premiere. Hélène Boyer, selbst Hausärztin, ist es wichtig, dass die Idee auf wissenschaftlichen Belegen für den Nutzen von Kunsttherapie fußt. So könne etwa durch einen Museumsbesuch vermehrt das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet werden.
Ein wunderbares Projekt, ein Geschenk für die Patienten. Toll, daran mitzuwirken.
Kultur auf Rezept in Kanada. Sollte es das bald auch in irgendeinem anderen Land oder womöglich bei uns geben, dann erfahren Sie das unverzüglich in unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur, das kann ich versprechen. Das war die Weltzeit von heute über sozialistische Versuchslabore und Experimente. Tschüss, am Mikrofon war Ellen Hering. Bis zum nächsten Mal.